Inforadio Podcast.
Klimawandel und die Folgen dessen, keine Frage, Thema für den Weltklimarat, der tagt heute und morgen. Und wir hier im Inforadio nehmen das zum Anlass, einen thematischen Schwerpunkt zu setzen. Aktuelle Anlässe haben wir reichlich. Die Flutkatastrophen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, gestern dann am frühen Abend, Teile von Brandenburg-Berlin regelrecht abgesoffen. Starkregen, Gewitter, da kam alles zusammen. Und das führt mich hin zu dem, was ich in den nächsten Minuten besprechen möchte. Jörn Birkmann hat eine Professur an der Uni Stuttgart und leitet dort das Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Ja, bei der Berliner Feuerwehr war gestern Abend Dauereinsatz angesagt. Man konnte die Notrufe nur noch nach Dringlichkeit abarbeiten. Aber Jörn Birkmann sagt, die enormen Wassermassen, wenn sie denn runterkommen, dann haben eher noch die kleineren Städte Probleme. Warum?
Die kleineren Städte sind sicherlich, was ihre Verwaltungskapazität angeht und Vorbereitung, teilweise noch den Großstädten etwas hinterher und haben natürlich auch bezogen auf die Kosten, zum Beispiel für einen Umbau, sicherlich auch mehr zu schultern, weil es ja vielfach eine nicht so dichte Besiedlung ist. Das heißt, Umbauten in der Stadt sind dann potenziell natürlich auch teurer bezogen auf die Kosten pro Einwohner.
Mein Hinterhof hier in Berlin stand gestern Abend komplett unter Wasser. Die Gullis haben das überhaupt nicht mehr geschafft. Hinzu kommt ja, in Berlin wird Wohnraum dringend gebraucht. Jede noch so kleine Baulücke wird geschlossen. Somit wird der Boden versiegelt. Kein Problem in der Stadt?
Auch die Versiegelung ist ja schon ein Problem. Und deshalb versucht man ja auch bezogen auf den Hitzestress und den Starkregen im Grunde so diese Idee von Schwammstadt und kühlender Stadt zu stärken. Auch die Stadt Berlin hat eine Starkregenrisikovorsorge oder auch diese Idee der Schwammstadt.
Entschuldigung, genau, Sie haben da einen Begriff eingeführt, den müssen wir erklären. Schwammstadt, okay. Was ist das?
Die Schwammstadt hat das Ziel, im Grunde das Wasser, was kommt, auch bei Starkregen in der Stadt schadlos zu halten. Also nicht wie früher Deiche zu bauen und möglichst um die Stadt rumzuführen oder das ganz schnell abzuführen, sondern auch zu sagen, wir können auch oder müssen auch mit dieser Gefahr Starkregen so umgehen, dass wir sagen, wir müssen Flächen bereitstellen, wo dieser Starkregen im Grunde versickern oder zumindest hingeleitet werden kann.
Was kann das dann sein?
Das können ganz konkret Spielplätze oder Sportplätze sein. Also gerade bei einem Starkregenereignis dürfte sich die Frequentierung solcher Spielplätze auch in Berlin ja im Grunde gering halten. Das heißt, man hat da Flächen, wenn man die etwas tiefer legt, wo man im Grunde diese Wassermassen, die eben die Kanalisation nicht mehr aufnehmen kann, schadlos ableiten kann oder zumindest zwischenzeitlich auch im Grunde aufbewahren kann, bis man dann sie dann weiterleitet oder im Grunde versickern kann.
Also im Moment habe ich ein Problem, mir das in der Praxis vorzustellen. Gerade in so einer großen Stadt wie Berlin kann man ja schlecht vorhersagen, wo kommt was runter und wie reagiere ich dann darauf?
Ja, wobei Sie haben auch in Berlin natürlich die Orte, wo Krankenhäuser sind. Also jetzt gerade in London kam gestern wieder ein Starkregenereignis runter. Ähnlich wie Berlin, eine Hauptstadt mit wichtigen Infrastrukturen. Sie wissen, wo die Krankenhäuser sind in Berlin. Sie wissen auch in Wedding, dass 2019 da ein Starkregenereignis stattgefunden hat. Sie können dort auch mit Modellierung im Grunde kritische Punkte, kritische Stellen identifizieren. Und da geht es sowohl um baulichen Schutz, zum Beispiel das Nicht-Eindringen von Starkregen in tiefer gelegte OP-Räume beim Krankenhaus, aber auch bei Kindergärten und Schulen. Und es geht natürlich dann um die Frage, gibt es irgendwo zum Beispiel Flächen, Grünflächen oder auch solche Sportplätze, wo man das Wasser hinleiten könnte, auch zum Beispiel über die Straße.
Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Also da gibt es auch eine Prioritätenliste, die abgearbeitet wird. Was steht ganz oben an? Was muss geschützt werden?
Ja, leider meistens noch nicht. Meistens haben wir immer diese Starkregen-Gefahrenkarten und dann kriegt die Feuerwehr in Köln oder in Berlin dann so einen Schlag und sagt, das ist aber ziemlich viel blau, auch abseits der Flüsse. Aber faktisch müssten wir im Grunde solche Prioritätenlisten auch solcher kritischen Infrastrukturen erstellen, weil man ja im Grunde die besonders schützen muss im Fall der Fälle. Und man kann ja nicht das ganze Stadtgebiet von Starkregen schützen. Damit müssen wir im Grunde leben. Und das ist ja auch dieses Umdenken im Grunde. Wir können es nicht verhindern, aber wir müssen uns zukünftig besser auf solche Phänomene vorbereiten und anpassen.
Im Umfeld dessen ist auch immer von farblichen Zonen die Rede. Sie haben gerade eben von einer blauen gesprochen. Was meint das?
Die meisten Gefahrenkarten, wenn Sie jetzt an Hochwasser denken, zum Beispiel Berlin, Brandenburg, Frankfurt oder da wissen wir natürlich, dass an Flüssen zum Beispiel sogenannte Gefährdungsbereiche sind, die zum Beispiel von Siedlungstätigkeit freizuhalten sind. Bei Starkregen ist das wesentlich schwieriger und dementsprechend haben wir hier sogenannte Starkregen-Gefahrenkarten, die aber auch dieses Fließwasser auf den Straßen bei so einem Starkregenereignis modellieren und in Blau darstellen, wo man dann sagen kann, okay, das Haus ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bei einem Starkregenereignis betroffen oder eher nicht.
Im Nachgang der jüngsten Flutkatastrophen hört man nun häufig, wir können nicht einfach wieder aufbauen wie gehabt, wir müssen bauen, neu denken. Ich könnte mir vorstellen, Sie teilen diese Einschätzung? Vielleicht auch eine Frage der Materialien, die verbaut werden?
Ja, natürlich. Eine Schule, die zum Beispiel unten im Erdgeschoss mit speziellem Material ausgestattet ist, dass so ein Starkregenereignis oder so eine Wasserdurchspülung des Erdgeschosses überlebt, ist natürlich wesentlich besser, als wenn sie da einen Holzboden haben oder wenn sie an die Installation der Heizung denken oder wie gesagt auch dieser OP. Das ist nicht ganz leicht zu verstehen, wo man da nicht bauliche Vorsorge trifft. Selbst wenn das einmal in 50 oder 100 Jahren auftritt, wäre es natürlich schon günstig, gerade bei solchen kritischen Infrastrukturen, diese vorher zu schützen.
Klimawandel und die Folgen, was muss man tun, zum Beispiel auch bei der Städteplanung oder auch beim Bauen? Antworten haben wir gehört von Jörn Birkmann, Professor an der Uni Stuttgart, leitet dort das Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung.
Inforadio Podcast.